Heute Morgen predige ich über die Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 bis 47. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 bis 47. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es nötig hatte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und abwechselnd von Haus zu Haus brachen sie das Brot und nahmen die Speise zu sich mit Frohlocken und in Lauterkeit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Ich denke, dass Sie alle eine Vorstellung von dem haben, was wir erste Liebe nennen, wenn zwei Partner sich so ganz neu entdecken und feststellen, der andere ist der, der mein Leben bleibend erfüllen könnte mit seiner Gegenwart und seiner Art und seinem Wesen. Und die beiden dann so jede Möglichkeit suchen, einander nahe zu kommen, sich Freude zu schenken, gegenseitig, körperlich, seelisch, sozial, wo sie jede Möglichkeit suchen, zusammen zu sein, sei es auch nur telefonisch, wenn man räumlich getrennt ist, oder vielleicht jeden Tag einen Brief schreiben, was auch immer. So diese erste Liebe. Und eigentlich, was ich gerade vorgelesen habe, könnte man so als die erste Liebe der Gemeinde zu Jesus bezeichnen. Sie hatten gerade so wenige Wochen vorher Pfingsten hinter sich. Sie haben entdeckt, dieser Jesus ist ja nicht nur gekreuzigt worden, der ist auferstanden, der lebt und ist jetzt unser liebender Lebenspartner geworden. Wir haben ihn ganz neu entdeckt, da hat Gott etwas Fantastisches für uns vorbereitet. Und Jesus ist dieser Partner, den wir über alles lieben. Und diese Liebe drückt sich dann auch aus in der Art des Zusammenseins. Das merkt man, das strahlt aus, auch auf dieses Zusammensein der Christen. Und es sind viele Punkte, an denen man das merken kann. Sie verharren, das heißt, sie trennen sich nicht so schnell, sondern sie bleiben dabei und bleiben Lernende. Sie möchten noch mehr hören. Sie bleiben in der Lehre. Sie haben eine gute Gemeinschaft, daher haben wir vorhin auch das gesungen und gehört von dem Psalm 133. Sieh, wie schön und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Sie haben gemeinsam Brot gebrochen, das heißt das Abendmahl gefeiert, und zwar nicht nur einmal im Monat, sondern vielleicht sogar jeden Tag, täglich und von Haus zu Haus brachen sie das Brot, heißt es hier. Sie haben gebetet mit Ausdauer und Leidenschaft. Sie haben in den Gottesdiensten wahrscheinlich Gebetsgottesdienste zum Lob Gottes gehabt. Sie waren ehrfürchtig vor Gott. Sie haben Zeichen und Wunder erlebt, das heißt, da wurden Leute plötzlich gesund, da wurde ihr Leben wiederhergestellt, wenn vorher etwas in Unordnung war. Sie haben ihren Besitz mit anderen geteilt, das heißt, sie haben ihre Hände, ihre Herzen und ihre Häuser geöffnet füreinander. Sie haben Gott gelobt und diese ganze Versammlung der Christen hatte ein so ausstrahlendes Wesen, dass es sogar angenehm für die Ungläubigen war. Sie hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Und der Herr tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Das heißt, es wurden immer mehr, die Jesus kennenlernten. Es ist eine Zeit der ersten Liebe zu Jesus. Kann man auch vergleichen damit, wenn jemand von uns zum Glauben kommt an Jesus. Das ist ja dann auch oft so eine Zeit der ersten Liebe. Und manchmal möchte ich so jemand fast beneiden, wenn man so feststellt, mit welchem Vertrauen er jetzt mit Jesus unterwegs ist und sagt, Jesus wird alle meine Probleme lösen. Er will mein Leben in Ordnung bringen. Ich habe sein Wort so lieb gewonnen, weil ich es ganz neu entdeckt habe. Das Beten macht mir Spaß und vieles mehr. So junge Christen haben oft so eine ganz große Ausstrahlung, wobei jung für mich nicht heißt, dass das ein Teenager ist. Jemand, der mit 75 Jesus entdeckt, ist auch ein junger Christ, obwohl er altersmäßig schon ganz alt ist. Oder Sie kennen vielleicht diesen Vers in Jesaja 40, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Und dann heißt es später, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern. Das heißt, es gibt so einen geistlichen Aufschwung, so einen Höhenflug, wo einem Gott plötzlich über so diese Niederungen der persönlichen Sorgen hinweg hebt nach oben. Aber dann geht es weiter, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das heißt, die Bewährung kommt nicht in diesem Aufschwung, die Bewährung kommt in dem Laufen hinterher, in dem ganz normalen Alltag. Es gibt so einen fröhlichen Mut dieser ersten Liebe, dieses Anfangs, aber der haftet so etwas Unfertiges dran, weil diese erste Liebe ja dann in Verbindung gebracht werden muss mit dem ganz normalen Alltag. Und da wird manches eingeordnet und sich zuordnen lernen. Zum Beispiel, sie waren täglich zusammen und Besitzfragen haben sich nicht gestellt. Einer hat für den anderen gesorgt. Es war ja aber nichts, was sie nach 10 Jahren immer noch machen konnten. Da mussten die Leute zwischendrin ja irgendwann wieder anfangen zu arbeiten. Und der Paulus hat ihnen später das vorgemacht und hat gesagt, wenn ich als Evangelist unterwegs bin, arbeite ich sogar zwischendrin noch selbst und dann verkündige ich, damit nicht die Leute behaupten, ich würde also nur auf das Geld anderer spekulieren. Ja, übertragen wir das einmal auf uns, und zwar nicht den Gedanken der ersten Liebe im Moment, obwohl der sicher der wichtigste sein kann, sondern was haben die Leute so alles hier verwirklicht? Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Klar, die hatten ja keine Bibel, die konnten nicht sagen, ich predige über Apostelgeschichte 2, die gab es noch nicht. Die Apostelgeschichte gab es zwar, aber nicht geschrieben. Sie haben gehört, was die Apostel ihnen erzählen von Jesus. Und da waren sie begeistert, denn die Apostel haben selber langsam entdeckt, dass alles, was mit Jesus geschehen ist, ja schon im Alten Testament stand. Das wussten sie auch nicht. Das haben sie ganz langsam entdeckt und gesagt, oh, da in diesem Psalm 110 steht ja schon wieder was über diesen Jesus. Und in dem Psalm 21 und 22, großartig. Und dann Jesaja 53 und plötzlich entdeckten sie überall im Alten Testament Jesus und haben das zum Beispiel weiter erzählt. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Dazu gehörte aber auch nicht nur, dass sie wussten jetzt, Jesus ist unser Erlöser, sondern er wird auch wiederkommen. Wir erwarten ihn, dass er neu wiederkommt zu uns. Und etwas ganz Feines, er lebt sogar in uns. Er ist nicht nur in den Himmel gegangen, sondern er ist auch in unser Herz gekommen. Ja, und dann Apostellehre bedeutete auch zu erfahren, wie führt Gott? Wie bete ich? Wie empfange ich Vergebung und vergebe anderen? Was sagt Gott zum Stichwort Ehe? Welche Themen schenkt er zum Stichwort Familie? Was sagt er über die Arbeit und den Umgang der Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern? Steht alles inzwischen in der Bibel. Was sagt er zum Thema Zeit, zum Thema Umgang mit Geld, Einsatz von Begabung, Mitarbeit in der Gemeinde und so weiter? Sie konnten also ständig lernen und haben sich gefreut. Das heißt, diese Christen sind Lernende. Sie möchten noch mehr von diesem Partner erfahren, was er zu sagen hat. Übrigens, wer heute noch als Apostel auftritt, hat irgendwie die Zeit verschlafen. Es gibt ja so eine Gruppe, die sich neu apostolisch nennt, die sicher viele biblische Inhalte vertreten, aber an der Stelle, dass sie meinen, sie hätten heute noch einen Apostel zu bieten, haben sie sich sicher in der Zeit getäuscht, weil Apostel Menschen waren, die Jesus kannten von der Taufe bis zu seiner Auferstehung. Und da diese Leute ja dann heute ungefähr 2000 Jahre alt sein müssten, wird es sie also wahrscheinlich nicht mehr geben. Alles, was die Apostel sagen wollten, kann man inzwischen hier in diesem Buch nachlesen. Sie blieben Lernende und sie blieben in der Gemeinschaft. Das ist ja das Schöne, wenn Leute sich lieben, haben sie Zeit füreinander. Und wenn jemand Jesus neu entdeckt und auch Christen neu entdeckt, haben die Leute plötzlich Zeit füreinander. Sie freuen sich, dass der andere so nahe ist. Gibt so einen netten Scherz, vielleicht haben Sie den selber auch schon praktiziert, weiß ich nicht, wo so ein Ehepaar unterwegs ist auf der Straße in dem Auto und vor ihnen fährt auch ein Auto mit so einem verliebten Pärchen und die zwei klemmen so gemeinsam hinter dem Steuerrad, eng umschlungen. Und da kommen so Gedanken an früher auf, zumindest bei der Frau in dem Auto dahinter. Und sie sagt zu ihrem Mann, weißt du, früher sind wir auch so gefahren. Und da sagte er, ich saß schon immer hier, nämlich hinter dem Steuer. Auf gut Deutsch, wenn du also die Nähe suchst, dann bist du ja frei, näher zu rücken zu mir. Ja, was daran deutlich wird, Liebe kann sich aneinander gewöhnen. Das heißt nicht, dass der eine den anderen jetzt abstößt, aber es wird irgendwie so selbstverständlich, dass man einfach in dieselbe Richtung des Lebens unterwegs ist. Sie praktizierten Gemeinschaft, das bedeutete offene Herzen, offene Häuser und offene Hände füreinander. Die Frage, wie weit wir solche Gemeinschaft praktizieren. Außerdem wurden soziale Unterschiede eingeebnet ein Stück weit. Stellen Sie sich vor, hier vorne stünde ein Sklave, der etwas von Jesus erzählt, und hier hinten sitzt sein Chef und hört sich das an, was der Sklave zu erzählen hat. Was für eine Revolution ist das, wenn ein Sklave etwas sagen darf, weil er einen Auftrag hat von Gott, und der Chef hört zu und sagt, das ist richtig, was er sagt. Ich erkenne ganz klar, dass das Gott ist, der durch ihn redet. Ja, und sie waren gemeinsam ein gutes Zeugnis für Jesus. Dann haben sie das Abendmahl gefeiert, hin und her in den Häusern. Es gab ja schon mehrere tausend Christen damals, aber sie haben sich in kleinen Gruppen getroffen und haben in den Häusern unter anderem auch das Abendmahl gefeiert. Wir haben das früher auch schon mal getan, in irgendeinem Hausbibelkreis oder auf einer Freizeit. Das Mahl des Herrn war das Letzte, was Jesus mit seinen Freunden erlebt hat, ehe er dann wenige Stunden danach starb. Und deshalb hat gerade das Abendmahl eine so herausragende Bedeutung der Gemeinschaft mit Jesus und untereinander. Heute werden wir auch Abendmahl feiern nach dem Gottesdienst. Und es wäre schön, wenn Sie überlegen, was Ihnen diese Gemeinschaft mit Jesus und miteinander bedeuten kann. Ja, dann ging es um Gebete, gemeinsame Gebete. Die meisten Gottesdienste waren Gebetsgottesdienste. Sie haben gelobt, sie haben die Lieder nicht von der Folie gesungen, sondern wahrscheinlich gerade selbst erfunden und gesungen. Sie haben Gott gelobt mit Gebeten. Gemeinsame Gebete. Es gibt viele gute Entwicklungen im Christentum und es gibt manche schwierige. Eine ganz schwierige Entwicklung ist die, dass der Glaube individualisiert wurde im Laufe der Jahrhunderte. Das heißt, er gehört zu mir und meiner Person und man redet eigentlich nicht darüber. Es wäre auch schön, wenn du nicht mit deinem Nachbarn redest. Hallo. Es wäre schön, wenn du nicht mit deinem Nachbarn redest, sondern zuhörst. Es ist gut, miteinander zu reden an der richtigen Stelle. Ja, sie haben mit Gott geredet und das war sicher nicht schlecht. Und es wäre gut, wenn wir das mehr tun würden. Der Glaube wurde individualisiert, das heißt, die Leute bekennen ihn nur vor ihren Tapeten zu Hause, vielleicht noch vor Familienangehörigen, das schon nicht immer. Aber der Glaube gehört in die Gemeinschaft. Und zu dieser Gemeinschaft gehören auch gemeinsame Gebete. Wie schön ist es, wenn ein Ehepartner mit dem anderen beten lernt? Wie schön ist es, wenn Freunde nicht nur sagen, wir haben viele gute Ideen, sondern wir können auch zusammen beten? Und wie schön ist es, wenn auch eine Gemeinde gemeinsam beten lernt? Wir haben Gebetsgemeinschaften, manche treffen sich zu zweit morgens vor der Arbeit irgendwann, einmal in der Woche oder abends nach der Arbeit, um zusammen Austausch zu haben und zu beten. Das ist sicher ein Vorrecht. Gebet ist neben Gemeinschaft das hauptumkämpfte Feld im Leben eines Christen, denke ich mir. Das heißt, wenn Sie sich vornehmen zu beten, werden Sie oft feststellen, da kommt irgendetwas dazwischen. Sie sagen, oh, heute Mittag möchte ich gerne mal eine halbe Stunde beten oder heute Abend. Und dann stellen Sie fest, da liegt noch ein Buch, das muss ich gerade wegrollen. Und da kommen Sie zum Bücherregal und stellen fest, da könnte ich gerade mal mit dem Staublappen nach vorne vorbeifahren und dann legen Sie den Lappen irgendwo hin und sagen, dann müsst ihr eigentlich in die Wäsche und dann sind Sie dabei, den Keller aufzuräumen. Und schließlich bleiben noch 3 Minuten Zeit zum Stichwort beten. Das Beispiel war vielleicht klang sehr erfunden, aber ich bin überzeugt, dass es nicht so ist. Gebet ist immer umkämpft von der Zeit her und auch von dem Einsatz und es kostet sehr viel Überwindung, zum ersten Mal mit einem anderen zu beten. Und glauben Sie nicht, dass das einem Pfarrer anders ging als anderen Leuten. Es kostet sehr viel Überwindung, zum ersten Mal mit einem anderen laut zu beten. Aber warum soll man sich nicht überwinden? Als ich den Führerschein machte, hatte ich auch Angst, aber ich habe ihn trotzdem gemacht, weil ich wusste, es ist wichtig. Warum soll man nicht auch mal innere Hemmungen überschreiten, weil man weiß, es ist ein Weg, den Gott führt und unterstützt. Sie haben also gerne gebetet und das fand auch einen intensiven Ausdruck und Austausch. Dann gab es Wunder und Zeichen, das heißt, da wurden Leute schlagartig geheilt. Ich denke, dass wir aus dieser Zeit der Wunder und Zeichen herausgekommen sind. Das war so die Anfangsreklame Gottes für seine Gemeinde und sein Evangelium, dass heute kaum noch einer irgendwie schlagartig so an der Hand genommen wird und dann so ein Lahmer aus dem Bett springt oder was weiß ich, eine mit Leukämie irgendwo ist und plötzlich aufsteht und ist gar nichts mehr da. Aber ich bin überzeugt und weiß das, dass auch heute noch Wunder geschehen, auch beten, dass Menschen wirklich geheilt werden, körperlich, seelisch, geistlich in Ordnung kommen. Auch wenn eine Ehe wieder neu wird, ist es doch auch ein Wunder, genauso wie wenn ein Lahmer gehen lernt. Oder wenn einer, der Drogen genommen hat, frei wird, ist das für mich auch ein Wunder. Oder auch wenn ein Fußballspieler wie dieser Jorginho einen Preis bekommt, den Fair Play Preis, dann ist das für mich auch ein erfrischendes Zeugnis für Jesus, dass das sogar anderen auffällt, dass ein Christ anders Fußball spielt als die anderen, weil er Jesus kennt. Oder wenn ein Geiziger zum ersten Mal eine Spende weiterleitet, weil er Jesus kennengelernt hat, ist das doch ein ganz großartiges Wunder. Oder wenn jemand, der verbittert ist, plötzlich danken lernt, ist das kein Wunder, weil sich sein Herz die ganz innere Verkrustung löst. Insofern denke ich, dass Gott heute auch noch viele Wunder tut, wenn vielleicht auch ein bisschen anders als früher. Die ganze Gemeinde hatte Furcht vor Gott, das heißt, sie war ehrfürchtig. Sie hat mit Gott nicht gespielt. Meine Frau und ich waren gerade im Urlaub und wir waren mit dem Flugzeug nach Irland geflogen und dann dort mit einem kleinen Leihwagen unterwegs, wo wir so auf der Insel eine Rundfahrt machten. Und rückzugs wussten wir dann so die Rückflugzeit. Da sind wir aber vorher dieselbe Strecke schon einmal gefahren, von diesem Hotel zu diesem Flughafen am Tag vorher, damit wir wussten, wir landen auf der richtigen Stelle und verteilen uns nicht plötzlich irgendwo in der Hauptstadt und kommen wo ganz anders raus und verpassen möglicherweise den Anschluss. Das heißt, die Furcht, den Anschluss zu verpassen, kann ja im Leben schon mal da sein oder wenn man im Urlaub sonst wo reist. Und warum sollte man nicht auch bei Gott eine gewisse Furcht haben? Auch bei Gott kann man irgendwo einmal den Anschluss verpassen für Jahre und dann irgendwo im Abseits landen, ehe Gott einen da wieder herausfischt und zieht. Furcht Gottes, das heißt, sie haben mit Gott nicht gespielt. Sie wussten, es ist wichtig, auf sein Wort zu achten, sonst hat es eventuell auch schwierige Auswirkungen für uns. Ja, und dann war es eine Gemeinde, die attraktiv war, sie war anziehend, sie hatten Gunst bei dem ganzen Volk, das heißt, sie waren beliebt. Das ist ja nicht schlecht, wenn Christen beliebt sind, aber das ist nicht immer so. Am Anfang waren sie ganz beliebt und später hat man ihnen die Faust auf die Nase gesetzt und den ersten von ihnen umgebracht, den Stephanus und dann später noch den Jakobus und viele Leute ins Gefängnis gesetzt. Das heißt, sie blieben nicht so beliebt. Es war nur am Anfang so und dann kam sehr viel Widerstand und Druck dazu. Es kann sein, dass Christen beliebt sind in ihrer Umgebung, dass sie dort auffallen und andere Leute sagen, ja, so möchte ich auch sein, so ruhig, so ausgeglichen, so fröhlich, was auch immer, so voller Vertrauen. Es kann aber auch das Gegenteil sein, dass einem wirklich die Faust auf die Nase gesetzt wird, dass er unter Druck kommt, nicht weil er sich falsch verhält unbedingt, sondern weil er Jesus kennt. Und das ist dann auch eine Frage, wie reagiert er unter Druck? Bezeugt er dann auch Jesus oder gibt er überall nach, damit der Druck verschwindet? Auch durch Druck können Leute zum Glauben kommen, weil sie beobachten, wie reagiert er eigentlich? Ist da noch irgendwas, was da standhält oder ist er genauso wie wir auch? Es war eine wachsende Gemeinde, der Herr tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Das heißt, da kamen ständig Leute zum Glauben. Jeden Tag ließen sich Leute neu taufen, weil sie Jesus entdeckt haben und sie waren froh darüber. Frage, wenn wir das sagen, der Herr tat täglich hinzu, was müssen wir dafür ein Zeitmaß einsetzen? Der Herr tat wöchentlich neue Gläubige hinzu. Stimmt das? Glaube nicht. Der Herr tat monatlich jemand hinzu? Weiß ich nicht. Der Herr tat jährlich hinzu? Mit Sicherheit. Aber ich denke, in dem Maß, wie diese Liebe zu Jesus wächst, wird er auch mehr Menschen hinzufügen können. Und da schließe ich mit dem Stichwort wieder vom Anfang, die erste Liebe. In der Offenbarung wird eine Gemeinde in Ephesus gelobt. Ihr habt tolle Arbeit für Gott getan. Ihr habt das Böse willig ertragen. Ihr habt Liebe untereinander. Ihr habt wirklich Werke getan. Aber ich habe gegen dich.
dass du die erste Liebe verlassen hast. Das heißt, du bist zu sehr auf Distanz gegangen zu mir, obwohl dein Leben nicht falsch ist. Es ist zu weit entfernt von mir. Und deshalb wäre es für uns schön zu prüfen, was bedeutet für mich erste Liebe zu Jesus? Was bedeutet für mich Liebe zu seinem Wort, Liebe zu seiner Gemeinde und ein offenes Herz für ihn und für Brüder und Schwestern, die er mir an die Seite stellt? Dieses Stichwort, die erste Liebe mit all dem, was es beinhaltet. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass diese ersten Christen so begeistert waren von dir und deshalb auch voneinander, dass da so viel auch Enthusiasmus nach außen drang. Danke, dass du diese Gemeinde vergrößern konntest. Wir loben dich, dass du auch diesem und jenem unter uns solch eine Anfangserfahrung im Glauben geschenkt hast, dass er einfach diese große Freude hat an dir, diese Begeisterung von dir und deinem Wort, diese Gewissheit, dass ihn nichts aus deiner Hand reißen kann. Schenke du, dass unsere Liebe zu dir wächst, auch heute, auch untereinander. Und hab Dank, dass du so etwas gerne unterstützt und führst. Und du siehst, dass Menschen da sind, die dich noch nicht kennen. Du möchtest diesen und jenen hinzufügen, dass er still in seinem Herzen dieses Ja findet zu diesem neuen Freund in seinem Leben. Amen.